Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Der Direktor der Hamburger Kunsthalle und der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts sind auch im Jahr 2025 willens und hoffentlich in der Lage, viel über Kunst zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich weiterhin viel von dir lerne und an die Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns immer über Zuschriften. Ich habe dir neulich eine weitergeleitet mit so, hast du die schon bekommen, mit so wirklich Detailfragen?
Ja, weil die sind schon am Recherchieren. Da hat jemand einen Kopf gesehen irgendwo. Es ist bei mir aufgepoppt.
Du bist dabei und für alle, die diesen Podcast gern hören und sagen, ich würde die Bilder eigentlich auch gern mal groß sehen, das kann man einerseits immer in der Hamburger Kunsthalle natürlich. Immer ist so eine Sache, manchmal sind sie auch schon wieder verschwunden, also beeilen.
In der Regel.
Oder auf jeden Fall immer in der Sonnabendausgabe. Überall sonst noch, in Deutschland sagt man, glaube ich, Samstag, in der Sonnabend- oder Samstagausgabe, also den Tag vor Sonntag, ist jedes Bild auf einer ganzen Seite im Abendblatt zu sehen. Man kann sich das auch ausschneiden und wenn man von Anfang an dabei war, dann hat man ganz schön was zusammen an Bildern, kann man ganze Zimmer mit tapezieren. Heute, du hast vor einer Woche, hatten wir ein Bild, das war auch in so einem angenehmen, fand ich, in so einem angenehmen wärmenden Braun, in so angenehmen wärmenden Braun-Rottönen und dabei bleibst du. Und es ist ein Bild, das natürlich sofort das Herz jedes Vaters, jeder Mutter wärmt. Weil, was sieht man? Man sieht vor allen Dingen ein Kind,
das schläft.
Ein zufriedenes Kind, das schläft. Also alle haben, aber, und das ist ja immer so lustig, dass Kinder ja, wenn sie müde sind, eigentlich schlafen können, wo und wie sie wollen. Und dieses Kind, ja, das ist jetzt die große Frage. Es liegt in einer, ich muss an Richard David Precht denken, der immer in dem Podcast mit Markus Lanz am Anfang, fragt ja Markus Lanz immer, Richard, wo erwische ich dich gerade? Und Richard David Precht sagt dann, wie gehabt in meiner Kemenate. Ein Begriff, den man ja heute gar nicht mehr verwendet. Und ich würde sagen, Kemenate ist so ein bisschen das feinere Wort für Rumpelkammer. Ich stelle mir vor, dass der in so einem kleinen, völlig zugepackten Raum sitzt mit tausend von Büchern und Zetteln und was weiß ich was. Und so ein bisschen ist das hier, ist es keine Kemenate, es ist nicht unordentlich, aber es ist irgendwie ein kleiner Raum irgendwo. Also es könnte auch ein Hochbett sein. Also, ich versuche es zu beschreiben. Dieser Junge, der kurze Hosen anhat, so und dann so ein bisschen wie so bayerische Lederhose mit den entsprechenden Strümpfen und so und ein schönes Hemd, liegt da irgendwie so, ist nicht unfestlich gekleidet, vielleicht ist irgendwo ein Fest gewesen und er hat sich zurückgezogen auf ein Stück, also irgendwie auf ein erhobeneres Stück, also wie in so einem Doppelbett, als ob er oben liegen würde, aber ich würde sagen, es ist kein Doppelbett, es ist irgendwas anderes. Vielleicht ist es irgendwas aus der, warum ist er da oben? Unter ihm, ich hätte gesagt, was ist das? Unter ihm ist etwas, das aussieht wie ein Iglu, aber das ist natürlich kein Iglu, das ist wahrscheinlich ein Ofen. Es ist ja, wahrscheinlich richtig. Ein Ofen, also so ein weißes, rundliches Teil, das ist der Ofen. Das heißt, dieser Junge, deshalb ist er auch so selig, hat sich hingelegt über diesen Ofen in die Ecke eines Raumes und genießt da die Wärme. Und das erklärt wahrscheinlich auch, neben ihm sind solche verschiedene metallischen, hängen an so einem Haken, an so einem Balken, verschiedene metallische Dinge, so andere Haken, mit dem man wahrscheinlich das Holz oder die Kohle so strukturiert hat. Ja, also der Junge, der ein bisschen müde war, dem vielleicht auch, war ihm kalt, warum hat er denn die kurze Hose an? Egal, hat sich an einen heimeligen Ort zurückgezogen und weil es da so schön warm ist, ist es auch völlig egal, dass er auf dem harten Holz liegt und eher so in so einer unbequemen Haltung ist. Und dann muss ich sagen, und das ist ja so toll, ist es dem Maler, der Malerin, wahrscheinlich ist es ein Maler, wahrscheinlich gelungen, dieses typische Kinderschlafgesicht, dieses goldige Kinderschlafgesicht, was wir Erwachsenen leider nicht mehr haben, einzufangen, dass man sagt, oh, wo man sich ja nicht satt sehen kann an diesem, sieht einfach ein glücklich, niedliches Kind, auch mit schönen langen Haaren und so. Das finde ich ist eigentlich die größte Leistung. Das Drumherum ist ja ein bisschen unspektakulär, fast schon ablenkend, finde ich. Aber dieses glückliche Kind, da könnte ich mich, weil man denkt sofort an seine eigenen Kinder und man hat diese, das ist ja kein Blick, was ist denn das Gegen, was ist denn, wenn man die Augen zu hat, das ist ja kein Blick, dieser Gesichtsausdruck, den habe ich schon so oft von meinen Kindern gesehen und ist sozusagen das, wo man immer denkt, das ist das eigentlich das Schönste, was es auf der Welt gibt, sind schlafende Kinder mit so einem Gesichtsausdruck. So, jetzt bin ich gespannt, was das alles ist und ob ich völlig daneben gelegen habe.
Sowas von gar nicht. Am lustigsten ist, dass du ganz nah dran warst mit der Kemenate, denn die Kemenate, das ist das Kaminzimmer gewesen. Also lustiger, wenn der Herr Precht das macht, dann meint er, dann will er nicht sagen Gelehrtenstüberl, weil das sagt man nicht. Also die Kemenate ist tatsächlich von Urzeiten an der Ort gewesen, in dem es warm war. Hier ist ja kein Kamin, sondern es ist ein Ofen. Das Bild heißt tatsächlich Über dem Ofen. Ist von Hans Spekter gemalt, einem veritablen Hamburger Maler des 19. Jahrhunderts. Das Bild datiert aus dem Jahr 1866. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich dich jetzt quäle und frage, ob du mal eine Datierung wagen wollen würdest angesichts, aber es ist ein bisschen arg zeitlos, weil das, was der Knabe da trägt, das hat eigentlich durchs ganze 19. Jahrhundert hindurch wie soll man sagen, Saison gehabt. Die Größe des Zimmers, glaube ich, ist gar nicht so genau klar. Es ist immerhin so groß, dass ein wahrscheinlich nicht kleiner Ofen darüber eben diese Fläche hat, die ja normalerweise dazu dient, feuchte Sachen, wenn man von draußen reinkommt, schmiss man wahrscheinlich so seine Handschuh, Schal und alles da oben, denn da oben trocknet es am schnellsten, nehme ich jetzt mal an. Dazu war die Ablage eigentlich da, aber findige Kinder fanden natürlich heraus, dass es darüber, findige Kinder und die Katz fanden wahrscheinlich heraus, da oben ruht es sich ganz großartig. Man auch ein schönes Aperçu, es kann ja nur Winter sein, weil der Ofen so gut ist, der Knabe trägt aber eine kurze Hose, was uns daran erinnert, dass man, bevor man die Volljährigkeit erreicht hat, als Kind im 19. Jahrhundert schlicht und einfach immer kurze Hosen trug und das einzige Zugeständnis an die Kälte waren dann höhere Socken.
Tatsächlich, und dann durfte man erst lange, wusste ich nicht wieder, was dazu gehört, man durfte lange Hosen erst tragen, wenn man volljährig war, wenn man gearbeitet hat?
War üblich, dass Kinder bis 10, 11, 12 vollkommen natürlich kurze Hosen getragen haben. Frag mich nicht, warum, die wuchsen so schnell, so eine kurze Hose wurde nicht so ganz so schnell kurz wie, die waren auch sehr robusten Material, in Bayern waren es Lederhosen. Und die Wollstrümpfe, die konnten dann schon zerschießen, weil dann konnte man ja, also da konnte man mal einen nachmachen. Und der Knabe trägt aber obenrum ein sehr schönes Hemd. Das heißt, der liegt da womöglich auch in Erwartung, dass es vielleicht jetzt rausgeht oder auf irgendeine festlichere Sache. Und der liegt da jetzt noch in Erwartung oder wartet, bis die Erwachsenen alle fertig sind. Also das ist nicht zum Schlafen gedacht da oben. Der hat sich einfach dahin verkrochen. Und der Maler fand es großartig, hat sich gedacht, das ist mein Sujet.
Und es geht um die Szene, ne? Es geht einfach um diesen, genau. Es ist eine Momentaufnahme. Ein Schnappschuss, wie man heute sagen würde.
Ein Schnappschuss, der aber eben das ganze Lebensgefühl, und deswegen meinte ich mit dem Datieren, das ist ganz interessant, das ist zeitlos gültig. So haben sich Kinder verhalten vor 5000 Jahren, vor 150 Jahren. Und jetzt, mein jüngerer Sohn liegt für sein Leben gern, wenn die Sonne auf den Holzboden fällt, einfach auf dem Holzboden rum und räkelt sich in der Sonne und macht ungefähr dieses Gesicht. Nur schnurren tut er nicht. Das Ding, was du dann versuchtest zu identifizieren, das weiß ich zufälligerweise, weil ich ja in einem Land groß geworden bin, wo sowas zu meiner Jugend noch in Betrieb war. Es handelt sich nämlich, man ist schwer zu erkennen, aber ich versuche es zu beschreiben, das ist eine Waage. Und zwar hast du, nach unten hängt der Haken, an dem du irgendwas dran machst, was irgendwie wie gewogen werden will. Meistens irgendein Gefäß, in dem was drin war. Dieser Arm, der nach oben ragt, den bringst du ins Gleichgewicht, indem du an ihn dran Gewichte machst, die dem anderen gegenüber, und das ein Gewicht hängt da runter. Das tut man dann nach rechts, so dass die sich ausbalancieren, und das Gewicht ist dann gemessen, wenn dieser Arm horizontal in Balance ist. Dann weiß man, was das unten wiegt. Warum das jetzt da am Ofen hängt, aber das ist vielleicht der Ort, wo solche Sachen aufgehängt werden. Das sagt vielleicht was über das Genre des der Bewohner aus. Das sind Leute, die irgendwie mit Gewichten umgehen. Das ist in Hamburg vom Kaufmann bis zum Fleischer wahrscheinlich alles möglich. Die Wohnung ist eine gute, das kann man erkennen an der Decke. Das ist nämlich eine, nicht getäfelt, aber wie heißt das denn? Die hat so Kassettenfelder, die auch noch weiß gestrichen sind, über einer Täfelung an der Wand. Also eine gut situierte Wohnung.
Interessant ist aber jetzt aus Malersicht, diese Waage, ich will nicht sagen, sie zerstört das Bild, aber sie ist so ein bisschen irritierend in dem Bild, ne? Und die ist ja auch nicht so einfach zu malen. Warum hat er die nicht einfach weggelassen? Also da geht es jetzt wirklich darum, wirklich naturgetreu eine Szene abzubilden, offensichtlich, oder?
Ja.
Weil an sich ist ja nichts besonders Schönes, dieser komische Haken da und so, oder?
Ist ein Detail, also ich würde unter allen Umständen sagen, das war so, wie er es gesehen hat, der war da, vielleicht war er auch zu Gast irgendwo anders, das ist gar nicht hamburgisch, das kann natürlich irgendwo in Deutschland sein und der war zu dem Zeitpunkt, war der Spekter, glaube ich, schon in Hamburg, ich weiß gar nicht genau, der ist vielleicht aber auch erst später gekommen, der war lange reisend, aber gehört dann später klar zur Hamburger Schule der Maler, die hier Erfolg hatten, kann sein, dass das irgendwie auch ein Bauern, also das ist jetzt kein städtischer Ofen, hätte ich mal gesagt, sonst wäre es wahrscheinlich ein Kachelofen. Das ist ja eine etwas gröbere Variante, mit der man noch andere Dinge machen kann, als bloß, da konnte man vielleicht auch noch irgendwas reinschieben. Das vermute ich jetzt aber so. Rechts unter dem der Ebene, auf der liegt, ich sehe was du nicht siehst, da ist noch etwas.
Rechts unterhalb
der Ebene? Unter dem Jungen, erste Ebene, Knie vom Kniewärts runter, guckst du auf etwas, was braun glänzt. Und zwar oben glänzt mehr als unten.
Ist das ein Topf? Nee.
Ja, ich hätte gesagt, das ist ein irdenes Gefäß, in dem die Suppe oder das Gulasch ist, das da warm bleibt, bis wenn die aus der Kirche zurück sind.
Stimmt, das kann so eine Situation sein, ne, dass irgendwie die Familie, man kennt es ja auch, die Familie macht sich auf und Tom, kommst du, Tom? Und er hat nochmal diese, vielleicht ist es auch ganz früh, er musste sich fertig machen und jetzt genießt er nochmal so 2-3 Minuten irgendwie, bevor es dann in die kalte Kirche und rausgeht. Und eigentlich hat er gar keine Lust und möchte liegen bleiben. Auch das finde ich ja so schön. Das ist dieses Bild, was man so von sich selber auch kennt, wenn man denkt, oh, jetzt noch, ja, heute Morgen habe ich das wieder bei meinem Sohn gesehen. Noch 5 Minuten, Papa, noch 5 Minuten. Die
dunkelste
Minuten.
Zeit des Jahres.
Und dann machst du so zu. Und da hilft es auch wenig, wenn ich sage, aber du weißt ja, der dunkelste Tag ist schon wieder vorbei gewesen. Das ist ja, glaube ich, immer der 21. Dezember. Und das heißt mit anderen Worten, es wird ja jetzt schon abends, bleibt es schon länger hell. Na gut, man spürt es noch nicht so richtig. Und der Januar, obwohl ich muss sagen, der Januar ist eigentlich, der Januar ist so ein Monat, also nachdem der Dezember ja sowieso ein Weihnacht, also durch diese weihnachtliche Anmutung, wobei in diesem Jahr rückblickend habe ich gedacht, das war so unweihnachtlich, ne? Also der ganze Dezember irgendwie, es war ja dann, ich weiß noch, wie wir Mitte Dezember plötzlich 12 Grad hatten oder so, wo man dachte, gibt's ja gar nicht. Aber egal, also ich finde, Dezember geht immer. Januar ist dann mit den ganzen Neujahrsempfängen und alles geht von vorne los und man trinkt kein Alkohol mehr und man nimmt ab und man macht ganz viel Sport. Und dann ist der Januar vorbei und dann wacht
dann
man
wieder.
Dann
kommt dein Unlieblingsmonat, wie ich mittlerweile weiß, neben November und Februar, erinnere ich mich richtig?
Richtig, Februar. Und dann wacht der Junge, auf. Hans Spekter, erzähl mal, ist ja ein spektakulärer Name, haha, witzig. Erzähl uns mal was über den Maler.
Also der ist gebürtiger Hamburger, 1848 geboren, nicht so richtig alt geworden, der ist 1888 in Lübeck gestorben, ich weiß nicht, wahrscheinlich einer Krankheit. Kommt aus einer ganzen Malerfamilie, sein Vater hieß Otto Spekter und war ein Maler, Erwin Spekter war ein Maler. Der hat eine gute Ausbildung gehabt, hat Italienreisen gemacht, genau, und kehrte dann 1877 nach Hamburg zurück. Und ganz viel über südliche Sachen, aber eben auch viele, viele hamburgensische Themen, einiges an Historienmalerei und ich glaube, er ist zum Ende seines Lebens, das hieß damals schwermütig, der ist an Depressionen wahrscheinlich gestorben, so genau weiß man das nicht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Arbeiten die Kunsthalle von ihm hat, aber es sind einige. Eigentlich sind immer viele on display. Das hier ist jetzt gerade nicht zu sehen, wobei ich ja gern mal dafür sorgen werde, dass das mal so ein bisschen ad hoc gehängt wird. Ich glaube, ich sollte mal so eine Wand immer frei machen für, wenn wir im Podcast über was sprechen, dann muss diese Wand schnell behängt werden, weil ich bringe meine armen Kolleginnen und Kollegen durcheinander. Wenn ich sage, wir haben gerade über ein fantastisches Bild gesprochen, das hängt gerade gar nicht, wollt ihr? Dann blicke ich in gequälte Gesichter, weil da geht bei uns die ganze Maschinerie an. Das Bild muss vorbereitet werden, muss gecheckt werden, ob es aufs hängefähig ist, also konservatorischer Zustand. Dann tritt unser Hängeteam in Kraft, die müssen Zeit haben. Da da muss was anderes von der Wand. Das sind ja alles sehr sorgfältig kuratierte Säle bei uns und da plötzlich da einen kleinen schlafenden Jungen reinzuhängen. Also es ist schon, das ist schon so arg schäffig und man sagt, ich will jetzt gerne, dass das hängt. Damals bei dem Heinrich Heine habe ich einen mehrjährigen Anlauf genommen, bis er dann tatsächlich gehängt wurde. Ist immer schwierig, man möchte immer genau das zeigen, was vielleicht gerade nicht hängt. Das ist halt bei uns so, dass nur ein Promille unseres Besitzes immer an der Wand ist. Aber dieses Bild wird auftauchen.
Was ich interessant finde, ist, dass es ein Bild ist aus dem 19. Jahrhundert und der Junge, wenn der jetzt andere Klamotten dann hätte, könnte ein Junge aus dem Jahr 2025 sein. Das ist ja manchmal sehen die ja, das ist interessant. Das heißt, dann haben wir wieder Phasen, wo die Kinder wirklich so aussehen oder auch davor oder danach, wo man so denkt, ja klar, die könnten jetzt, das hat nichts mit unserem Jahrhundert, aber dieser Junge könnte genauso gut in diesem Jahr leben, ne?
Ja, das ist ja das, was mir tatsächlich wahnsinnig gut gefällt an kunsthistorischen Museen wie dem unseren. Du blickst immer durch so ein Fenster in die Geschichte und manchmal lacht die Geschichte zurück und sagt, ist gar nicht anders. Das geht schon viel früher los. Also manche Darstellung, ich war mal in einer Ausstellung über die Familie von Goya und dessen Schwager, dessen Namen ich gerade vergessen habe, hat im Jahre 1755 von sich ein Selbstporträt gemacht, was so gegenwärtig ausschaut. Mich guckte plötzlich und ich dachte, mein Gott, das muss gerade gemalt worden sein. Der guckte auch so ganz frech und provokativ, wie wir heute eher gucken. Also manchmal blickt man durch die Geschichte und denkt, steht jemand gegenüber oder römische Bildnisporträtstatuen, sowas. Dann schaut man manchmal rein und denkt, wow, ist das gegenwärtig? Und der hier, genau, der durch diese zerzausten Haare, durch dieses zufriedene, glückliche da liegen. Und das Hemd, meine Güte, das ist halt vielleicht jetzt gerade Karneval. Der hat sich als...
so ein Hemd kannst du heute auch haben. So gerade Kinder mit so ein bisschen Rüsch. Und das Lustige ist ja auch, dass man denkt so, ah, guck mal, das Kind ist glücklich, was braucht es? Ein bisschen Wärme, ein Dach über dem Kopf und seine Ruhe gerade. Ne? Also es ist irgendwie so ein schönes Bild. Und ich frage mich gerade mit der Keminate, ob man Richard David Brechter mal entweder... Er hatte einen Kamin in dem Zimmer, aber vielleicht haben wir Richard David Precht gerade dabei erwischt, dass er einen alten Begriff falsch verwendet.
Weil dass er unsauber formuliert, was ja für einen Philosophen ganz böse ist.
In der Kemenate, interessanterweise die Kemenate, das heißt, es ist dann immer einfach der Raum, wo der Ofen war, weil in der Regel gab es ja früher einen Raum, in dem der Ofen ist. Und nicht üben, und da ist man sich dann versammelt, wenn es kalt wurde, ne?
Naja, ich würde mal angenommen haben, dass in der Küche immer warm war und eben in der Kemenate. Und dann gab es wahrscheinlich noch einen Staatssaal, aber da wurde nur geheizt, wenn es jetzt wirklich Staatsdinge gab. Die Kemenate ist schon immer ein kleinerer Raum, ein familiärer Raum, ein eher privater Raum. Und ja, der hat natürlich eine Bedeutungsänderung durchgemacht. Vielleicht haben dann immer die Gelehrten des 19. Jahrhunderts von ihrer Kemenate gesprochen. Und
aber die Kemenate ist dann nicht der Vorläufer der guten Stube gewesen? Ich hätte gesagt, das ist sozusagen, also was nein, das heutige Wohnzimmer,
Stube,
nein.
Nein, die gute Stube, das ist der Thronsaal in klein. Die Kemenate, das ist, das ist ja interessant. Unser Wohnzimmer heute, das ist ja so ein Hybrid. Unser Wohnzimmer, abgesehen davon, dass es noch in der Generation meiner Großeltern zum Fernsehzimmer verkommen ist, ist das Wohnzimmer, also bei uns zu Hause ist tatsächlich das Wohnzimmer, wo die ganze Familie immer rumhängt. Also wir wohnen in unserem Wohnzimmer, aber eigentlich ist das Wohnzimmer ja das, wo man auch noch Gäste empfängt, bloß wie oft tut man das? Und das wäre dann tatsächlich eher ein auf der repräsentativen Seite. Ich glaube, die Kemenate, das ist das Vorzimmer vom Schlafzimmer oder ein aufgeweitetes Schlafzimmer, in dem es halt kuschelig warm ist, wo man gerne ist.
Wobei man sagen muss, heute sind es ja eher die Wohn-Esszimmer. Das geht ja so ineinander über. Also ich stelle fest, dass wir auch im Wohnzimmer gar nicht mehr so viel wohnen, dafür aber unglaublich viel Zeit am Esstisch verbringen. Also der Esstisch ist der Mittelpunkt des Lebens. Gut, weil das heute auch nicht mehr so entscheidend ist, wo jetzt der Kamin herkommt. Ne? Wie alt ist dieser Junge wohl?
8, 9, 10?
Wann geht das denn weg? Wann geht dieses Niedliche eigentlich weg? Dann mit der Pubertät? Wahrscheinlich, ne?
Das Niedliche.
Also dieses, wenn die so schlafen und ja, wenn da so ein riesen Klops liegt, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so, ach, wie niedlich.
Ja, also Mein älterer Sohn ist 12 und schon mittlerweile deutlich groß gewachsen. Und aber der kann schon auch, also der schläft lustigerweise, wie er schon als kleines Kind geschlafen hat. Nämlich der biegt sich immer so, wenn ich morgens zum Wecken das Licht anmache, finde ich den in eine Ecke gequetscht, verbogen, dass man denkt, das ganze Skelett kann so nicht funktionieren. Und das ist schon niedlich. Also er spricht halt sehr, er ist sehr monosyllabisch unterwegs, freundlich.
Bitte was? Was ist monosyllabisch?
Monosyllabisch, einsilbig, wenig. Ach so. Guten Morgen, hast du gut geschlafen?
Ja. Gut, das ist dieses Alte, wenn die Kinder von der Schule kommen, bis heute. Wie war es in der Schule? Gut.
Da gibt es doch ein Lied von Deine Freunde
oder so. Ja, ja, genau. Und dann denkst du aber auch so, und du denkst so, wir haben es jetzt so oft durchgespielt, aber man fragt sich natürlich auch, warum frage ich sie jedes Mal?
Ja, ich habe es
auch. Warum frage ich sie jedes Mal?
Ich frage weder den süßen 10-Jährigen noch den süßen 12-Jährigen, weil ich denke, ich möchte auch gar nicht von Schule anfragen. Ich mache das ein bisschen allgemeiner. Ich komme ja leider auch eher immer so auf der Seite von spät nach Hause. Und dann sind die aber meistens in sehr generöser Laune, weil die ganze Nerverei mit Hausaufgaben ist irgendwie schon hinter sich gebracht. Und ich setze mich dann sehr erwartungsfroh in unserem Wohnzimmer hin, so in die Mitte des Zimmers. Da kann man mich nicht übersehen oder ignorieren. Und wenn ich ganz viel Glück habe, kommt einer vorbei, setzt sich zu mir und fängt von selber was an. Und ich habe so lange das mit dem Nichtfragen durchgehalten, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo die wissen, wenn sie mit mir noch Kontakt aufnehmen wollen, ist das der Moment und dann können sie sich das Thema ihrer Wahl aussuchen. Ist natürlich manchmal zum Scheitern verurteilt. Aber die wenigen Mal, wo es klappt, ist schön.
Man wüsste gern, wie es war, ob man diesen Jungen, wahrscheinlich hat der gar nicht, wahrscheinlich schläft der gar nicht, sondern hat einfach nur, weil es so schön und angenehm ist, da die Augen zugemacht. Ja. Das heißt aber, da drüber war normalerweise, war das über der Kaminade, über dem Ofen, hat man dann Sachen getrocknet.
Hätte ich gedacht.
Das wäre auch so, hätte man natürlich auch einfach sich zum Schlafen legen können, ne? Wenn es schön warm ist, ist da ja.
Ja, na, geschlafen hat man ja eher miteinander. Das ist ja, man, also, ihn sagen wir bis, keine Ahnung, bis zum Barock. Wir sind ja heute ganz entsetzt, wenn du mal in Dijon oder in Beaune, in das dortige Krankenhaus, diese berühmten schönen Krankenhäuser, da ist das so, dass die Kranken nicht eigene Betten hatten, sondern da schliefen immer zwei im Bett. Das war nicht besonders schlimm, sondern das war besonders gut, weil einer von den beiden war immer warm. Wer natürlich geschwitzt hat, war doof. Und in der Familie war es so, da schliefen natürlich die Kinder zusammen in einem Bett, die Eltern zusammen im Bett, manchmal über Kreuz und man wärmte sich gegenseitig und die Betten waren ja so klein, dass man einfach einen Vorhang zugemacht hat und dann erhitzte sich das schnell. Man schlief nicht in der Nähe eines Ofens, der Ofen war ja irgendwo mehr küchennah. Das heißt also, ich glaube schon, dass das hier genuin erst einmal ist zum Trocknen oder Wärmen von Dingen, bevor man in die Kälte rausgeht, mag man es ja auch gerne was Warmes anziehen und dazu ist diese Ablage gedacht und der hat die zweckentfremdet. Und ehrlich gesagt, als liebender Vater stehe ich mit Sorge davor, weil ich mir denke, beim Abstieg wird er doch hoffentlich nicht den Gulaschpott runterschmeißen.
Du bist ja ein liebender Vater. Er könnte sich auch verletzen an diesem seltsamen Wagen-Ding, aber ich glaube, das ist alles nicht passiert. Also ein tolles Bild und das bringt mich auf die Idee. Jetzt, ich habe dich jetzt ja 2 Wochen in Ruhe gelassen mit Wünschen. So ein bisschen, Vater und Sohn finde ich interessant als Thema. Hatten wir das schon mal?
Wahrscheinlich weiß ich nicht. Gilt Vater und Sohn gilt auch Mutter und Tochter oder Vater und Sohn?
Nee, Mutter und Tochter gilt, finde ich, auch. Also so ein bisschen, oder Familie hatten wir, glaube ich, mal, aber dieses besondere Verhältnis Vater-Sohn, ich so loslassen vielleicht auch, irgendwie, vielleicht gibt es ja auch so
ne, diese Frage.
Ja, wenn die
mit Vater und Sohn loslassen?
Nein, aber irgendwann musst du ja loslassen mit dem Kind, was ja ganz
wichtig ist. Wie alt sind deine Kinder schnell wieder?
13 und 9, also da ist noch ein bisschen mit.
Beginnst also, frühzeitig dich mit dem Gedanken vertraut zu machen, finde ich.
Aber gut. Weißt du, was ich auch interessant finde? Jetzt, ich wollte das Bild so ein bisschen zur Seite. Es hat wirklich was von so einem Foto, ne? Es ist so nah an einem Foto dran. Also du kannst es gar nicht. Es ist einfach farbbildhaft, meisterhaft. Aber meisterhaft auch, also naturgetreu, ne?
Ja, bis hin zu der Hand von dem Knaben, die nahelegt, dass er nicht schläft und er spielt da. Der Mittelfinger, der ist in der,
sag mal, der kratzt da so ein bisschen an der, ja.
Genau, der ist in der Kehle dieses Pfostens, der liegt da und ich glaube, beim Schlafen grinst man nicht so. Also das heißt, der liegt da wirklich und ist sehr glücklich. Es ist warm, er muss jetzt gerade nichts machen und er genießt das nichts.
Er genießt
es. Er langweilt sich, was auch gut ist.
Langeweile, bitte. Auch mal ein Riesenthema. Lass uns mal über Langeweile sprechen. Aber tatsächlich ist das irgendwie wahrscheinlich so, dass man kennt das, wenn man den Kindern so den Rücken krault oder die Hand krault, dann schließen sie ja auch automatisch die Augen, weil sie es genießen. Vielleicht will er auch seine Eltern nur reinlegen und sagen, ach nee, ich schlaf gerade. Nee, aber er genießt es einfach und spielt nebenbei so ein bisschen in dieser Holzspalte darum, ne?
Ja. Genau.
Also schlafen, loslassen, loslassen, Vater, Vater, Sohn, Mutter, Mutter, Tochter.
Vater, Sohn, Mutter,
Tochter.
Wenn alles nichts wirkt, dann
bringst dann du irgendwas. Und dann müssen wir, dann können wir uns schon allmählich, müssen wir wieder in Richtung Wahl denken, aber das tun wir dann, wenn die Wahl, da musst du uns sozusagen einen,
ansteht.
Einen frühen Friedrich, vielleicht ist es der kleine Friedrich, der davon träumt, dass er eines Tages Bundeskanzler wird. Weißt du, ich höre viele sagen, bei dieser Wahl, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Mir geht's auch so zum Zeitpunkt gerade.
Na, ich taste mich langsam ran. Mein älterer Sohn hat mich gefragt, was ich denn wähle. Und dann habe ich ihm, ich habe ihm gesagt, was ich jetzt gerade nicht laut sagen würde, und habe ihm erklärt, was es bedeutet, wählen zu können und dass man natürlich auch ein bisschen sehen muss, was man mit seiner Stimme anfängt. Ich habe jetzt das nicht gerade taktisch wählen genannt, sondern nur gesagt, es gibt Gelegenheiten, wo man vielleicht die Partei wählt, die man nicht als allererste im Auge hat, weil es vielleicht einen guten Grund gibt oder aufgrund von Kenntnis dessen, wie es rauskommen wird. Ich habe ihm auch die Schönheit von Wahlprognosen erklärt und gemeint, dass es ganz schön schwierig ist, dass in Zeiten, wo die Wahlprognosen immer etwas unzuverlässiger werden, taktisch zu wählen schwierig ist. Also ich weiß, was ich normalerweise wähle, aber ich schaue mir das natürlich genau an, weil ich schon will, dass meine Stimme so viel Gewicht hat, dass sie irgendwas bewirkt und dann schieße ich die nicht in einen Lost Cause.
Hier hat sie auf jeden Fall viel Gewicht gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Ich sehe was, was du nicht siehst. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.